Wir sind, liebe Schwestern und Brüder, wir sind in einer Zeit des dramatischen Umbruchs. Die Meldungen, die jetzt so durch die Presse gingen, haben Sie wahrscheinlich auch wieder neu aufgeschreckt und beunruhigt, dass da zum Beispiel in der nordelbischen Kirche diese Entscheidung wiederum mit einer synodalen Mehrheit gefasst worden ist, dass die Ehe eben nicht das einzige ausschließliche von der Bibel her vorgesehene Modell der Gemeinschaft und Partnerschaft zwischen Männern und Frauen sei, sondern dass es auch andere Formen gibt des nicht-ehelichen Zusammenlebens, sogar homophiler Paare, also Männern mit Männern, Frauen mit Frauen. Und dass man auch für Menschen dieser Veranlagung, dieser Interessenslage seitens der Kirche offen sein müsse und hier andere Lebensformen bitte sehr akzeptieren solle, vielleicht sogar mit kirchlichem Segen. Alarmierende Nachrichten, die, wenn man dann in die weltliche Presse hineinschaut und deren Kommentare zu solchen Ereignissen auch zu denken geben, weil oftmals in der weltlichen Presse immer noch ein Empfinden dafür da ist, was eigentlich und wesentlich zu einer christlichen Existenzweise gehört. Aber dieses christliche Abendland ist in einem rasanten Umfange am Abblättern. Es geht eine große Ära zu Ende und wir stehen mittendrin in diesem Prozess. Ich war im Zusammenhang der Allianz Gebetswoche in diesem Jahr in Berlin bei einem befreundeten Pfarrer eingeladen im Märkischen Viertel. Der hat ein großes Hochhaus, in dem 3000 Menschen wohnen, ein riesiger Kasten, praktisch 50% seiner gesamten Kirchengemeinde ist in diesem Haus untergebracht. Aber nur noch 50% der Gesamtbevölkerung gehört einer christlichen Kirche an. Dieses Märkische Viertel gehört zum westlichen Stadtteil. Da hat er gesagt, wenn du jetzt rüberschaust, nochmal 200 Meter weiter, dann beginnt Berlin-Pankow, also die ehemalige Ostseite. Dieses Gebiet war von der Mauer durchschnitten worden. Pankow, jener renommierte Bezirk der alten DDR, in dem viele Funktionäre gelebt haben, dort sind es noch 5% der Wohnbevölkerung, die einer christlichen Kirche angehören. Ein dramatischer Wechsel und Umbruch. Und wie sollen wir damit umgehen? Mir steht da vor allem die Geschichte eines japanischen Architekturstudenten Uchimara vor Augen. Dieser junge Mann hat als einer der wenigen Christen in seiner Heimat den großen heißen Wunsch gehabt, dass er doch einmal nach Deutschland kommen kann, dem Land der Reformation, dem Land, das jetzt über 1200 Jahre eine christliche Tradition hat, wenn man an die ersten iroschottischen Mönche denkt, die zu uns kamen über die Alpen und unsere Vorfahren missioniert haben. Und dann sagte er sich, einmal live diese christliche Kultur erleben, die großen alten Kathedralen. Und dann kam er also in Hamburg an und dort wurde ihm das Gepäck gestohlen. Und dann hat er als Ausländer Schwierigkeiten gehabt, ein Zimmer zu bekommen. Er fühlte sich sehr isoliert. In den Gottesdiensten, die waren auch sehr kühl, hat ihn niemand wirklich angesprochen. Von Tag zu Tag wurde er depressiver, unsicherer. Bin ich hier überhaupt an der richtigen Adresse? Ist das christliche Deutschland, nach dem ich mich so lange gesehnt habe, mit so großen Erwartungen? Und dann ging er auch in eine der alten Kathedralen, ist um das Haus zunächst herumgegangen, um die Architektur, diese Gotik etwas zu studieren. Und er schaut auf die Fenster, es war ein trüber Tag, er hat kaum etwas erkennen können, ganz verschwommen, nur grau in grau, diese Kirchenfenster mit ihren Gemälden. Da kam er ins Innere des Gebäudes und schaut wieder hoch zu diesen Fenstern und da ist der Himmel einen Augenblick aufgerissen, die Sonne strahlt durch und er sieht ganz klar in leuchtenden Farben die Gestalt Jesu die alttestamentlichen Propheten, seine Apostel. Und da wird es ihm plötzlich klar, es muss ein riesiger Unterschied sein. Ein riesiger Unterschied zwischen Jesus, dem Christus und der christlichen Kultur, dem christlichen Abendland. Und liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, dass wir an einer Schwelle stehen in ganz neuer Weise, wo uns das klar werden muss. Im Umbruch einer großen Ära und Geschichte christlicher Traditionen und Selbstverständlichkeiten bricht vieles weg. Und unsere Gesellschaft wird sich auch noch wundern, wenn das Christliche erst einmal ganz ausgezogen ist aus dem öffentlichen Leben, wie es dann aussieht. Aber desto mehr ist es entscheidend, dass wir ins Innere des Heiligtums hineingehen, dass wir das Licht der Erkenntnis, das Gott uns schenkt, neu sehen lernen, die hellen, leuchtenden Farben des Evangeliums. Und ich habe in dieser Zeit des Umbruchs jetzt für uns heute Nachmittag eine sehr wohlbekannte Geschichte aus dem Evangelium ausgewählt, wo sozusagen um diesen entscheidenden Schritt geht. Weg von den Erwartungen, christliches Abendland, europäische Sitte und bis hinein in die Politik, europäisches Kirchentum, Volkskirche, wo es um den entscheidenden Schritt geht, weg von diesen Stützen hinein in das Innere, in das Entscheidende der Begegnung mit Jesus selber. Da heißt es in Matthäus 16, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Schön, viele haben eine Bibel von Ihnen, also Matthäus 16, ich bin gerade bei dem Vers 15. Und da ist jetzt auch die entscheidende Antwort. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Eine höchst erstaunliche Situation da vor Caesarea Philippi. Eine erstaunliche Situation, weil natürlich jeder fragt, was ist es mit diesem Jesus? Über Jahrhunderte, über Zeiten der Generationen hinweg, hatte Gott nicht mehr zu seinem Volk geredet. Es war so, als sei alles abgebrochen. Die ganze alttestamentliche prophetische Linie, handelt Gott überhaupt noch für uns? Hat er noch was mit uns vor? Ein Suchen, eine Beunruhigung ging durch das Volk. Und jetzt müsste eigentlich Jesu Herz höher schlagen. Er macht gewissermaßen eine Umfrage unter seinen Jüngern, die sich auch nahe mit dem Ohr am Volk umgehört haben, was die Leute sagen. Und was dabei herauskommt, ist höchst erstaunlich, ist höchst ehrenwert für Jesus. Das sind die beiden großen Gestalten des Alten Testaments, die zunächst im Mittelpunkt stehen. Einige Leute sagen, du seist Elia, andere Mose. Wenn Sie sich das einmal anschauen, im Alten Testament, wo in ganz konzentrierter Weise Gott am Handeln ist und gewaltige Wunder tut, Da sind wir bei diesen großen Prophetengestalten, bei Mose und Elia. Also einige sagen, du seist Elia. Welches größere Lob könnte eigentlich Jesus zuteil werden? Elia, der Mann, der als Kämpfer für die Einzigartigkeit Gottes in einer heidnischen Welt gestanden ist. Elia, der als einer dasteht, der Gottes Auftrag wahrnimmt, wenn die ganze Welt tobt. Und das Heidentum hat sich in dieser Zeit aufgemacht. Es war auch so am Abblättern mit der Tradition und Geschichte des Volkes Israel. Das Gesetz, das Mose gegeben hat, es war lang in Vergessenheit geraten. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dafür ist dieser Elia gerade gestanden. Dafür hat er gegen die Hundertschaften der Baalspriester auf dem Berg Karmel gekämpft. Elia, das war der leuchtende Volksheld des Volkes Gottes. Der, der die ganze Sache noch einmal im entscheidenden Moment herumgerissen hat. Nun müssen wir uns das so vorstellen, da steht dieser Wanderprediger Jesus aus Nazareth vor seinen Jüngern und fragt, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und die können sagen, du, die vergleichen dich mit Elia. Und ein anderer Vergleich wird auch noch aufgeführt, nämlich mit Jeremia, dem großen Propheten. Jenem einfühlsamen, leidenden Gottesknecht. Jenem Mann, auf dem die Hand Gottes so hart und schwer lag. Einer, der geseufzt hat unter dem Auftrag, der ihn am liebsten abgeschüttelt hätte. Der gesagt hat, warum muss ich diesem Volk immer das Gebot Gottes vor Augen halten und die Ankündigung des Gerichtes? Gibt es nicht eine erfreulichere, eine schönere Botschaft? Die ganzen Leute verachten mich, sehen mich als Volksverräter an. Und da hat Gott seinen Propheten durch das Wort getröstet, so dass Jeremia selber wieder zum Tröster werden konnte. Und das haben die Leute richtig herausgespürt. Wer das Wort Jesu hört, der hört diesen Trost Gottes. Zu Jesus dürfen die kommen, die seelsorgerisch in Not sind, die nicht mehr ein noch auswissen. Jesus hat ein Wort für sie. Und dann wird auch noch erwähnt, Johannes der Täufer, diese asketische Gestalt, die ebenfalls herausragt, die die Massen mobilisiert hat, wo sie hinausgezogen sind in einem langen Treck von Pilgern in die Wüste, zu einsamer Stätte, wo sich die Leute wirklich etwas kosten ließen, wo sie merkten, bei diesem Mann ist eine Vollmacht Gottes, die wir sonst nicht hören. Also, das Volk ist ganz angetan und ganz begeistert von Jesus. Sie sprechen ihm große Dinge zu, den Helden und Glaubensmut eines Elia, das tröstende Wort eines Jeremia, die einzigartige Freiheit und Unabhängigkeit von Menschen, wie sie ein Johannes der Täufer hatte. Lieber Jesus, so möchte man fragen, was willst du eigentlich noch mehr? Kann man Größeres von dir sagen? Und diese Linie setzt sich fort. Wenn wir die Umfragen heute lesen, wer war Jesus, sehen die Ergebnisse gar nicht so schlecht aus. Jesus, der ist eigentlich verdächtig, den Friedensnobelpreis zu bekommen. Er ist einfach der gute Mensch aus Nazareth. Heute Morgen in der Predigt in deren Dingen hat mir Volker Teich etwas gezeigt, was mich selber so noch nie am Neuen Testament wahrgenommen hat. Es ging ja um die Versuchungsgeschichte Jesu an dem heutigen Sonntag in Vokabit. Und da sagte er, es ist auffällig bei Jesus, dass er keines seiner Wunder für sich selber getan hat. Ist mir noch nie so aufgefallen. Aber das war ja das, was der Satan zu ihm sagte. Du, mach doch aus den Steinen Brot. Ein Wunder sozusagen, wo du selbst einmal etwas davon hast, wo du deine göttliche Kraft für dich selber nutzen könntest, Es ist tatsächlich so. Es gibt kein Wunder im Neuen Testament, wo Jesus sich selbst gedient hätte. Nein, er ist gekommen, dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Der gute Mensch aus Nazareth, das ist durchaus etwas, was bis 2000 Jahre danach Menschen heute noch spüren. Einer von der Studentenarbeit der SMD, der Studentenmission in Deutschland, hat uns im Bengelhaus einen Vortrag gehalten und erzählt, wie sie unter Studenten in der alten DDR, in den neuen Bundesländern, Mission machen. Oft gehen sie zu Freizeiten und tun nichts anderes, als einmal nur miteinander die Evangelien durchzulesen. Eines dieser Evangelien. Und wie dann Leute angerührt werden von dieser einzigartigen Person Jesu. Es wird Großes von Jesus gesagt, durchaus. Oder du bist der Weisheitslehrer, du weißt, wie man richtig leben soll. Ist ja interessant, wenn man in Tübingen die ganzen Universitätsinstitute und Fakultäten sieht. Es gab noch kein Jahrhundert, wo der Mensch so viel über den Menschen, über seine Seele, über seine Gesellschaft, über seine Verhaltensweisen, über alles Bescheid wusste. Und doch so wenig Klarheit darüber bestand, was braucht denn der Mensch dann im Innersten, was macht ihn aus, welches Wort gilt denn, wie soll er sich denn verhalten? Eine tiefe Ratlosigkeit über den Menschen. Und auch da kommen viele, denen man von Jesus berichtet und sagt, es ist beeindruckend, wie der Mann gelebt hat und was er gelehrt hat. Und wenn sich nur ein Teil der Menschheit an die Bergpredigt hielte, wie ganz anders sähe es in unserer Welt aus. Großes wird von Jesus gesagt, dass er in einer einmaligen Weise ein religiöses Genie war. Darin wirklich mit den allergrößten der Weltgeschichte zu vergleichen. Ein religiöses Genie, das diese tiefe Sehnsucht im Menschen nach Gott angesprochen hat. Warum sind sie denn in großen Scharen ihm immer wieder nachgelaufen, haben ihm kaum Zeit gelassen, dass er essen konnte? Überall diese Frage aufgetaucht, wenn dieser Jesus von Nazareth, der Wanderprediger, in das Dorf, in die Stadt kommt. Was hat er uns über Gott zu sagen, nachdem über lange, lange Zeiten Gott geschwiegen hat gegenüber Israel? Und das ist es, was auch heute noch Menschen herausspüren. Wenn irgendwo diese tiefen Dimension der Religion zu fassen ist, dann doch bei diesem Jesus von Nazareth. Also Umfrageergebnisse aufs Ganze, durchaus etwas, was sich sehen lassen kann. Und dann tut Jesus etwas Eigenartiges und doch sehr Charakteristisches. Er sagt, Statistiken hin oder her, was die Leute denken, ist ja ganz interessant, aber ich will auf eine ganz andere Frage hinaus. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wer sagt ihr denn, dass ich bin? Und da sind wir am entscheidenden Punkt dieses ganzen Bibelabschnittes. Verstehen Sie, Jesus fragt nicht, aus welcher christlichen Tradition wir kommen. Jesus fragt auch nicht, ob wir in einer säkularen Kultur leben, wie in den alten kommunistischen Ländern etwa, wo man das Christentum viele Jahre versucht hat auszurotten, oder in einer westlichen Gesellschaft, wo jeder etwas anderes als Glaube und Kirche im Kopf hat. Jesus fragt nicht, wie unsere Nachbarschaft über uns denkt, über ihn denkt, sondern Jesus fragt ganz persönlich. Er begnügt sich nicht mit einer guten Statistik und guten Umfrageergebnissen. Das rettet uns nicht, sondern er kehrt das immer wieder um und macht es zu einer ganz persönlichen Angelegenheit. Und das ist auch der Sinn jetzt dieser Gemeinschaftsstunde heute Nachmittag. Dass wir diese Frage für uns an diesem Sonntag und für die kommende Woche wirklich in unser Herz nehmen und eine ehrliche Antwort darauf geben. Jesus will wissen, was wir ganz persönlich von ihm halten und denken. Und das ist dann die entscheidende Sternstunde, das ist dann die überragende Situation, wenn Jesus uns so fragt und wir darauf eine Antwort geben. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass Petrus eine Antwort gibt. Du bist eben nicht nur der Elia, der Jeremia oder Johannes der Täufer, sondern du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. An diesem entscheidenden Bekenntnis hängt alles. Dadurch kommen Himmel und Erde zusammen. An dieser Frage klärt es sich, ob wir wirklich etwas über Gott wissen können. Siddhartha Gautama, dem man später den Ehrennamen der Buddha gegeben hat, hat einmal eine Geschichte erzählt vom König von Benares. Und dieser König von Benares hat eine Festveranstaltung für seine Hofdienerschaft gemacht im Innenhof des Palastes. Und er wollte den Leuten ein kleines Amüsement bescheren. Also ließ er einen Elefanten in den Innenhof des Palastes führen und hat dann gesagt, so, jetzt sammelt und der Bettler hat da entlang getastet und gesagt, das ist vielleicht ein Pinsel. Die Leute haben gelächelt. Und dann kam ein zweiter blinder Bettler, der bekam an der dicken Beine des Elefanten zu fassen. Auch er hat es entlang getastet und gesagt, das ist eine Säule. Da haben die Leute schon laut gelacht. Kam der nächste und der bekam den Rüssel des Elefanten zu streicheln und er ist da auf und ab gegangen und der Rüssel bewegte sich und er sagte, das muss doch eine Schlange sein. Und da haben die Leute sich gekugelt vor Lachen und der nächste bekam das Ohr des Elefanten und sagt, das wedelt so wie ein Palmblatt im Wind und die Leute kriegten sich nicht mehr ein, sie wurden ganz hysterisch. Wie dumm sind diese Bettler? Sie begreifen nichts von der Wirklichkeit des Elefanten. Jeder kriegt da so ein kleines Zipfelchen und macht sich seinen Reim drauf. Diese Begebenheit in Benares hat dann, wie gesagt, Siddhartha Gautama, der Buddha, mit einem großen Tiefsinn versehen und gesagt, Freunde, ihr lacht, aber die Sache ist sehr ernst. Wenn ihr wissen wollt als Menschen, wer Gott ist, dann bekommt ihr von dieser ewigen, unendlichen Wirklichkeit Gottes eigentlich immer nur ein kleines Zipfelchen zu fassen. Nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit Gottes könnt ihr mühsam ertasten und dann vergleicht ihr das mit irgendetwas, was ihr kennt und macht euch eure menschlichen Reime darauf, aber das ist es ja nicht. Jeder geht völlig vorbei mit seinem Urteil. Das ist die Grundsituation des Menschen vor Gott. Und man muss Buddha hier recht geben. Das ist sehr, sehr scharfsichtig beobachtet und entspricht auch dem ganz nüchternen Urteil der Bibel, wenn sie den Menschen ins Auge fasst. So ist unsere Lage. Wir tasten uns heran und können von uns aus Himmel und Erde nicht zusammenbringen. Aber das ist nun der Wendepunkt. In dem Augenblick, in dem Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, da bringt er mit diesem Menschensohn die Wirklichkeit Gottes, Himmel und Erde zusammen. Das ist die tiefste, entscheidende Einsicht des Evangeliums, die entscheidende Sache, dass wir, wenn wir Jesus sehen, den lebendigen Gott selber sehen. Was ist denn an Weihnachten geschehen? Ein kleines, winziges, zerbrechliches, schreiendes Bündel Mensch im Arm einer Mutter, umringt von Ochs und Esel, in einem ärmlichen Stall, Notunterkunft. Dieses kleine Bündel Mensch, das kann man anfassen, das kann man in den Arm schließen. Darunter kann man sich eine Vorstellung machen. Jeder von uns hat so hilflos angefangen. Und das ist es, dass Gott sich so zum Anfassen gibt. dass er so in unsere kleine menschliche Welt mit all ihren Bekümmernissen, mit dem Gestank der Windeln, mit den ersten Zahnschmerzen, mit den mühsamen Geh- und Sprechversuchen, mit all dem, was jede Mutter so gut kennt und wir aus Familien alle so genau wissen und erlebt haben, vielfältig bei kleinen Kindern. Das, was uns so engstens vertraut ist, so engstens hat sich Gott uns vertraut gemacht, dass wir wissen können, wer Gott ist. Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen Evangelium und Religionsgeschichte. Im Blick auf die Religionsgeschichte hat Buddha völlig recht. Es ist ein mühsames, fehlsames Herantasten des natürlichen Menschen mit seinem Verstand, seiner Erfahrung, seinen Gefühlen an das Geheimnis Gottes. Irgendwo liegt es tief drin im Menschen, dass er etwas ahnt von diesem Geheimnis, dass es mehr gibt als diese Welt, dass wir nicht leben können von Kühlschränken und von Kreuzworträtseln und von moderner Technik, dass es mehr geben muss, das ahnt der Mensch. Professor Peter Beierhaus hat in der letzten Woche uns das noch einmal in seiner Abschlussvorlesung in Tübingen, er geht jetzt in Ruhestand, so deutlich vor der ganzen Fakultät vor Augen geführt, wie er nach über 30 Jahren Professur intensiver Beschäftigung mit allen großen Religionen immer wieder darauf gestoßen ist. Diese Sehnsucht des Menschen nach Gott und wie der Mensch dann doch daneben greift. Man kann sich sehr gut vorstellen bei diesen blinden Bettlern, dass die sagen, naja, der Schwanz des Elefanten, das ist, wenn man so dieses zottige Ende sieht, das könnte ja ein Pinsel sein. Oder so ein Bein, so ein mächtiges, das könnte eine Säule irgendwo in der Halle sein. Oder das Ohr als ein Palmblatt. Das hat alles schon auch irgendwo so seine Anklänge und Ahnungen. Aber alles das zusammen macht eben keinen Elefanten, wenn man das zusammenzählt, einen Pinsel, eine Schlange, ein Palmblatt, eine Säule, dann wird daraus eben kein Elefant. Es geht daneben. Und das ist die tiefe Tragik des Menschen in der Religion, dass er Gott braucht, aber von sich aus nicht die Fähigkeit hat, Gott zu erkennen und zu Gott zu finden. Und dass da Gott den anderen Weg gegangen ist, den Weg von Weihnachten, den Weg, den Jesus von Nazareth durch unsere Welt durchschritten hat, dass er dann vor seine Jünger hintreten kann und fragt, habt ihr es eigentlich erkannt, wer ich wirklich bin? Mit Gott leben, darum geht's. Mit Gott leben können wir nur, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir in der Jesus-Nachfolge stehen, wenn wir eine persönliche Beziehung, ein persönliches Bekenntnis zu ihm haben. Wenn wir das wirklich aus vollem Herzen sagen können, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Dass wir nicht mit dunklen Gedanken, mit Unsicherheit, was hat denn Gott mit meinem Leben, was hat denn Gott mit dieser Welt vor, wie bin ich denn überhaupt bei Gott dran? Kann ich denn das, was Gottes innerstes Herz bewegt, überhaupt nur von ferne verstehen? Wie Himmel und Erde, heißt es in den Propheten, wie Himmel und Erde auseinander sind, himmelweit unterschieden, so ist der kleine Gedanke und Weg des Menschen von den Gedanken und Wegen Gottes unterschieden. Und da gibt er sich uns so zu fassen, dass wir ihn in den Arm schließen können wie einen Säugling. Und dass wir seinen Weg Schritt um Schritt verfolgen können von dem 12-jährigen Jesus im Tempel und seiner öffentlichen Wirksamkeit, von seiner Versuchung, wie er uns gleich geworden ist, in gleicher Weise versucht wie wir. Prägen Sie sich durch dieses Evangelium immer neu ein. Dann können Sie persönlich Gott begegnen und darauf kommt es an. Ja. Himmel und Erde kommen da zusammen. Wie kommen sie denn zusammen? Dass Gott durch seinen Heiligen Geist wirkt. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Als Vater von Kindern, als jemand, der immer wieder auch Menschen aufs Evangelium anspricht, in persönlichen Gesprächen und auch öffentlich, auch unter Studenten, merke ich das immer wieder neu und oft schmerzlich für mich, dass wir es nicht machen können. Wir sind nicht die, die sozusagen, ich gehe jetzt nochmal auf mein Beispiel vom Anfang, wenn man im Inneren der Kathedrale eines solchen alten Domes steht und aufs Fenster schaut, wir können es nicht machen, dass plötzlich die Wolken weggerissen werden und die helle Sonne, das klare Licht des Evangeliums durchscheint. Das wissen die Schwestern hier, die in der Jugendarbeit, in der Mädchenarbeit mit Kreisen sind, mit Freizeiten unterwegs sind. Und das wissen sie aus ihren Familien, das wissen sie, wenn sie mal Nachbarn aufs Evangelium angesprochen haben, wenn sie mal einen Kollegen mit seiner Frau eingeladen haben zu einem Essen und dabei auch auf Jesus hingewiesen haben. Diesen Schritt von einer Jesusverehrung zur Jesus-Nachfolge, diesen Schritt von vagen religiösen Vorstellungen hin zur Klarheit des Christusbekenntnisses, das können wir nicht machen. Nicht mit unserer besten Logik und Argumentation. Wir können es auch nicht machen durch unser Zeugnis, indem wir sagen, was wir erlebt haben. Das hat der andere dann auch noch nicht unbedingt erlebt. Das mögen alles gute und wichtige Hinweise sein, dass wir wie Johannes der Täufer mit dem ausgestreckten Zeigefinger sagen, siehe, das ist Gottes Lamm. Aber den Glauben, dieses Bekenntnis selber zu wirken, das tut Gott durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb möchte ich Sie darin ermutigen, wenn Menschen vor Ihren Augen stehen, die dieses Christusbekenntnis so noch nicht sprechen können, vielleicht auch gar nicht sprechen wollen, ja, bleiben Sie dran, so wie die Jünger klar sagen, die Leute sagen dies und das und weisen darauf hin, und dann der Petrus das Bekenntnis ausspricht, wir haben erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir wollen dieses Bekenntnis weitergeben und doch gleichzeitig immer wieder neu auch darum bitten, dass Gott die Schuppen von den Augen wegnimmt, wegfallen lässt, dass Menschen direkt Jesus sehen, dass der Heilige Geist ihnen das Herz öffnet. Und das können Sie als Eltern bei aller Liebe zu Ihren Kindern, Sie können es nicht mit menschlicher Pädagogik machen, sondern hier muss Gott selber die Tür zum Verständnis der Herzen öffnen, dass es zu einer wirklichen Begegnung und Offenheit kommt. Ja, und was geschieht dann? Was ist dann eigentlich, wenn man das so erkannt hat, dass Jesus der Christus ist? Was verändert sich dann? Wenn Sie heute einem Menschen sagen, Jesus Christus, nickt er mit dem Kopf und sagt, habe ich auch schon oft gehört, diesen Namen. Das ist halt ein Name, Namen wie Schall und Rauch, wie man eben ein Wort so hinspricht. Wo kann man denn das dann wirklich mit Händen fassen, dass Jesus der Christus ist, dass er Himmel und Erde zusammengebracht hat? Wie wirkt sich das denn in meinem Leben aus? Und da gibt Jesus dem Petrus eine besondere Vollmacht. Er sagt zu ihm, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, was du auf Erden lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Und da merken wir, es geht um ein Wort ganz eigener Kraft und Qualität. Ich habe einmal in meinem Leben an einer Strafprozessverhandlung als Zeuge mitgemacht. Schon eine spannende Sache, wenn der Staatsanwalt und der Verteidiger ihre Plädoyers halten und dann eine Wartezeit, das Gericht zieht sie zur Urteilsbegründung zurück und dann kommen die Richter herein und alle im Gerichtssaal stehen auf und dann heißt es, im Namen des Volkes ergeht das folgende Urteil. Was dieser Richter dann sagt, das entscheidet, das schneidet in das Leben dieses Menschen ein. Das hat seine Wirkung. Das ist eben nichts nur so Dahingesagtes. Da geht's drum, wird er freigesprochen und kann er erhobenen Hauptes aus dem Gerichtssaal herausgehen als ehemaliger Angeklagter oder muss er vielleicht 2 Jahre ins Gefängnis? Da geschieht etwas, indem dieses Wort ausgesprochen wird. Und so sagt Jesus, wer sich an mich bindet und zu mir bekennt, an dem ereignet sich ein Wort, das dann auch umgesetzt wird in unmittelbare, gültige Praxis. Nämlich das, was ich als Vergebung zuspreche, das gilt für alle Ewigkeit. Da bindet sich der lebendige Gott selber dran. Zunächst sind wir an unser Vorleben, an alles, was wir gesagt und getan haben, das heftet uns an. Das kennen wir sehr gut. Wir wissen, wie uns unsere eigenen Worte nachhängen, wie uns die vielleicht immer wieder vorgehalten werden, wie wir die nicht einfach abschütteln können, wie die eine Wirkung haben in unserem Leben und vielleicht auf das Leben anderer. Wir können auch eine Tat nicht einfach aus der Welt räumen und ungeschehen machen. Aber das verheißt Jesus hier, dass er uns loskettet von unserer bösen Vergangenheit, von allem, was zwischen uns und Gott steht, dass er das zunichte macht, dass das nicht mehr gilt, dass das endgültig und für alle Zeiten gelöst ist. Dieses Bekenntnis zu Jesus ist ein lebensnotwendiges Bekenntnis. Wer erlöst sein will, wer die Freude Gottes haben möchte, jetzt und dann in alle Ewigkeit, der muss dieses Wort der Lösung vorher gehört haben. Keine Erlösung, bevor wir nicht gelöst werden von der Schuld, die uns anklebt. Jetzt wollen wir, damit wir zu dieser etwas schwierigen Mittagszeit nicht einschlafen, mal ein Lied dazwischen singen, 285, 1 bis 3. Danke sehr. Ja, damit habe ich jetzt versucht, in knappen Strichen diese wichtige Begebenheit des Evangeliums so etwas vor unser inneres Auge zu stellen. Jetzt wage ich es aber noch einen Abschnitt weiter zu lesen. Man denkt ja jetzt, Petrus in dieser Klarheit hat das gute Wort des Bekenntnisses gesagt. Und dann geht's weiter. Seit der Zeit, also ist jetzt Matthäus 16, 21 bis 23, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Dieser große, klare Bekenner Petrus, der hatte seinen Traum. Jeder heute erinnert an Martin Luther King mit seinem berühmten Wort, I have a dream. Der Petrus hatte einen Traum, den großen messianischen Traum. Und er hat sich das so vorgestellt, alles, was es in dieser Welt gibt, das wird jetzt von Jesus überholt werden. Da ist der mächtige Kaiser Augustus in Rom, der sein Weltreich errichtet hat, diese Pax Romana, das römische Friedensreich in aller Welt, mit guten Straßen, mit einer sicheren Polizei, mit allem, was man so zu einem Staatswesen braucht. Und der Kaiser Augustus hat sich den Ehrentitel Soter, das heißt eigentlich der Retter, der Heiland, der Erlöser, zu gelegt. Der Kaiser Augustus hatte unter seinen vielen Ehrentiteln den Titel Soter, der Heiland. Jesus wird als der Messias, als der Gottessohn die Römer aus dem Land werfen. Und dann hat vielleicht der Petrus in seinem Fischerdorf auch etwas gehört. Die Griechen, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die Griechen, die sind es, die die Philosophie erfunden haben. Die Griechen, die haben eine Wissenschaft. Wenn wir in Israel auch das noch dazu hätten, dann wären wir die Musternation der Welt. Also bei diesem Jesus, bei dem so viel Klugheit ist, der wird uns das alles bringen. Auch wenn er jetzt noch nicht so viele Sprachen spricht, wenn er vielleicht kein Latein und Griechisch kann, sondern nur seinen aramäischen Dialekt. Aber Jesus wird uns in eine glanzvolle Zukunft führen. Und dann standen sie da in Jerusalem und haben die goldene Zinne, die Kuppel des Tempels gesehen und waren hin und weg von diesem blendenden Licht, das da von der goldenen Kuppel ausging. Dieses gewaltige Bauwerk aus den Glanzzeiten Israels, als das Land im Mittelpunkt des vorderen Orient stand, als die Könige anreisten zu dem Salomo und Israel bewundert wurde. Solche Glanzzeiten werden wiederkommen. Und wir werden der religiöse Mittelpunkt der Welt sein. Die feierlichen Gottesdienste und Jesus wird dann vielleicht doch zum hohen Priester gesalbt werden. Und er wird die Gottesdienste des ganzen Volkes, wenn sie aus aller Welt heranpilgern, leiten. Und so hat er vor sich hingeträumt, dieser Petrus mit seinem Bekenntnis. Und das steckt auch so tief in uns, wenn wir sagen, du bist der Sohn Gottes. Dass dann eben all die Kleinlichkeiten, all die Mühsale, all der Ärger, all die Krisen und Probleme unseres Lebens sich doch leicht wegwischen lassen. Und dass auch die Gemeinde Jesu Christi als die Kirche groß dasteht. Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, hat Jesus ja zugesagt. Und dieses Wort haben sie dann sehr wörtlich genommen und in goldenen Buchstaben in die Kuppel des Petersdomes in Rom eingraviert. Tu es, Petrus, et in hoc Petram edificabo ecclesiam meam. Du bist es, der Fels, auf dem diese römische Kirche steht. Und sie hat dann ein Weltreich errichtet durch das ganze Mittelalter hindurch. Ein christliches Reich, dachte man, könne man machen im Namen des Jesus von Nazareth, wo alles, Politik und Wirtschaft, in den Händen der Mächtigen der Kirche liegt. Das war der Traum. Und Petrus hat gewissermaßen mit einer menschlichen Vision diesen Traum geträumt. Von der Herrlichkeit, die dann anbricht, wenn Menschen den Christus bekennen, dass dann all das Kleine weggeschoben ist. Und da sagt Jesus zu ihm, Felsenmann, du bist schon von deinem Fels abgestürzt. Es ist ein gefährlicher, ein tödlicher Absturz, wenn du dich auf diesen Weg begibst. Nein, Petrus, es liegt nicht an dir, an deiner Person, dass du so stark bist. Du bist der sinkende Petrus, der vor den Wellen Angst hat, der sehr schnell wieder untergeht. Du bist der verleugnende Petrus, der Angst bekommt vor einer Magd, dem alles dann egal ist, der sich geniert und der sagt, soll aus diesem Jesus werden, was da wolle. Ich rette meine Haut. So ein schwankender Charakter bist du. Nein, es ist das andere, nämlich das macht Petrus zum Felsen, dass er an entscheidender Stelle durch die Kraft des Heiligen Geistes uns dieses Bekenntnis gegeben hat. Er, der Petrus, der als erster in der Zeugenreihe des Auferstandenen genannt wird. Er ist zuerst erschienen, Petrus. Er ist es, der öffentlich aufstand in Jerusalem, als der Heilige Geist auf die Jünger gefallen war und die erste große Pfingstpredigt gehalten hat. Es ist immer dann Petrus der Fels gewesen, wenn er von sich, seiner Person, seinen menschlichen Einsichten, Wünschen und Träumen weggesehen hat und auf Jesus hingewiesen hat. Und das möchte ich uns jetzt auch noch einmal mitgeben. Dieses Umschalten, dieses Umorientieren im Denken. Wir haben einen großen Herrn. Wir haben ein felsenstarkes, gewisses Evangelium und Bekenntnis. Jesus, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber wir werden von ihm mitgenommen hinauf nach Jerusalem. Nicht im Triumphzug, sondern auf dem Weg durchs Leiden hindurch, dass wir in seiner Gemeinschaft Kraft und Trost und immer neue Hilfe empfangen. Wir haben im Bengelhaus eine Studentin zurzeit aus Hongkong. Und ich habe sie gefragt, was wird denn jetzt aus Hongkong, wenn in diesem Sommer die Kronkolonie an die Volksrepublik China geht? Oh, sagt sie, das ist ganz, ganz schlecht für Hongkong, aber es ist gut fürs Evangelium. Die hat es begriffen, was menschlich ist und was göttlich ist. Menschlich für die Demokratie, für den Wohlstand dieser Weltmetropole, auch für die Christen dort ist es menschlich gesehen ausgesprochen schlecht. Aber es ist gut für das Evangelium. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden können, sondern auch von den Christen dieser Stadt kann ein starker Impuls der Evangelisation ausgehen in dieses bevölkerungsreichste Land der Erde, in diese Volksrepublik hinein. Die Pforte der Hölle können uns nicht überwinden, weil Jesus der Herr ist. Amen. Ja, wie das so im Kleinen noch aussieht, da sagt meine Frau jetzt noch ein paar Sätze dazu.
Ich habe mich in dieser Woche wirklich froh gemacht, dass Jesus der Herr ist. Am Donnerstag bin ich aufgebrochen, ich bin auch ab und zu unterwegs, in ein hessisches Dorf. Und die hatten zum ersten Mal in diesem hessischen Dorf ein Frauenfrühstückstreffen. Sie wollten wirklich die Frauen ihres Dorfes mit dieser Nachricht, Jesus ist der Herr, erreichen. Und tatsächlich, es kamen fast 200. Und wir waren ganz überwältigt. Am Abend vorher haben sie mich in diesen schönen Raum geführt. Und ich habe dann in meiner temperamentvollen Art gesagt, ihr spinnt wohl ein bisschen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass aus diesem kleinen Dorf morgen dieser Raum besetzt sein wird. Wir wollen es abwarten, haben sie gesagt. Und dann sind wirklich Frauen gekommen, auch solche, die nichts damit anfangen können. Und ich habe mich gefreut, dass ich das weitergeben konnte. Ja, Jesus ist der Herr, habe ich diesen Frauen gesagt. Ich habe das ganz besonders in den Krisen meines Lebens in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig es dann ist, dass ich nicht per Sie mit diesem Jesus bin, wie wichtig es ist, dass ich dann auf dieses Du Gottes in Jesus Christus mit meinem Du reagiert habe. Und ich hatte da eine ganz große Freude, denen das weiterzusagen. Und dann war ich gestern bei einer Sitzung der biblischen Frauenarbeit und da ging es genau wieder um das Thema. Eine Pfarrerin hat erzählt, wie wir wirklich im Moment angefochten sind unter dem Thema der Trend mit D, trennt uns. Was im Moment in der Frauenarbeit alles dran ist, ich will Ihnen das ersparen. Sie hat Sachen vorgelesen, wirklich schlimm, nichts von dem biblischen Jesus zu spüren. Und wir als kleine Schar von Frauen, die diese Bibel ins Zentrum stellen wollen, haben gesagt, nein, wir wollen weitermachen mit Vorträgen, mit Seminartagen, um Frauen diese Botschaft weiterzusagen, Jesus ist der Herr. Es war ganz interessant, es ging dann auch darum, die Satzung neu zu schreiben. Und in dieser Satzung steht es uns so ganz klar, Jesus ist unser persönlicher Herr. Habe gedacht, ist doch wunderbar, wenn wir uns darauf verstehen können. Und dann hat eine Frau, die ganz stark in der Auseinandersetzung in ihrem Dekanat gerade drin steht, gesagt, liebe Schwestern, das ist zwar wunderschön, wenn wir das sagen, Jesus ist unser persönlicher Herr, aber ich bitte euch ganz herzlich, ihr müsst es anders schreiben, das reicht heute nicht aus. Und sie hat gesagt, lasst uns schreiben, wir glauben an Jesus, unseren persönlichen Herrn, der gekreuzigt und auferstanden ist und der wiederkommt. Wir müssen es ganz klar sagen. Und ich habe mich gefreut auf der Rückfahrt. Ich darf auch zu diesem Herrn gehören. Bin dann im Bengelhaus angekommen. Mein Mann hat mich herzlich begrüßt. Ich habe gemerkt, er ist auch ohne mein köstliches Essen nicht verhungert, ist gut durchgekommen. Und dann hat er mir so, bevor ich in die Wohnung ging, langsam deutlich gemacht, Es hat trotz einer teuren Reparatur am Dach, wir wohnen in der obersten Wohnung dieses einen Turmes, es hat furchtbar reingeregnet. Es ist gut, dass er nicht so dramatisch wie ich veranlagt bin. Er hat gesagt, du, da hat so ein bisschen getröpfelt und so. Aber als ich dann hochkam, dann merkte ich, dass er mich schon wollte. Es waren überall feuchte Betten in der Badewanne, in der Küche war der Herd verklebt, die großen Wassereimer standen rum. Und ich habe gedacht, ich möchte eigentlich am liebsten die Flucht ergreifen. Jesus ist der Herr, du hast dich da so drüber gefreut und jetzt regnet es dir da zum Dach rein. Wer weiß, was an Kosten aufs Bengelhaus an uns zukommen. Ich war gefrustet, ich sage es Ihnen ehrlich. Und von diesem Jesus ist der Herr blieb gar nichts viel übrig. Dann habe ich gestern Abend im Bett mir das nochmal so durchdacht und gedacht, ja, wir kommen an den Stürmen des Lebens nicht vorbei. An den Stürmen, die unsere Gesellschaft peitschen, so wie es mein Mann gesagt hat. Und auch persönlich kommen wir nicht drum rum, dass der Sturm dieser Tage auch unser Lebenshaus immer wieder ganz schön so tangieren kann. Aber er bleibt der Herr und ist gerade in diesen Situationen der Herr. Und das hat mich gestern Nacht dann wieder froh gemacht. Und ich habe mir überlegt, was sind denn so ein paar nasse Schränke angesichts der Ewigkeit, auf die ich mich freue. Jesus ist und bleibt der Herr, auch wenn es oft reinregnet, auch wenn wir oft in Krisen geschüttelt werden. Und das wünsche ich Ihnen für diese Woche.
Wir wollen nun miteinander beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass du jetzt heute Nachmittag bei uns bist. Dass wir an diesem Tag nicht nur deiner Auferstehung gedenken, sondern dass du selbst jetzt auch durch dein Wort zu uns geredet hast. Dass du uns Mut machst mit diesem Bekenntnis. Und wir brauchen dich. Herr Jesus, du weißt, was jeden Einzelnen von uns beschäftigt, wo das dunkel wird, wo es schwer wird vor unseren Augen und Herzen, weil wir nicht mehr durchblicken. Und wo uns die kleinen Ärgernisse und die großen Krisen des Lebens erfassen. Du weißt, wie es da bei jedem aussieht und wie das Bekenntnis zu dir dann leicht ins Stocken kommt. Und wir bitten dich, dass du dich verherrlichst, dass du dich durch deinen Heiligen Geist in uns groß machst, so dass wir dich in deiner ganzen Macht und Herrlichkeit erkennen. Und dass du uns dann zu dem freudigen Bekenntnis führst, dass du ja alle Fäden in der Hand hast, dass du auch weißt, wie es in der nächsten Woche sein wird, dass du siehst, was wir brauchen. Wir vertrauen auf dich.